Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wird Russland Berlin zerstören? Ein provokativer Titel. Aber achten Sie bitte darauf, dass ich nicht diese Predigt benannt habe, Russland wird Berlin zerstören. Es ist eine Frage. Und wir wollen dieser Frage einmal näher nachgehen. Nun, mir ist im Klaren, und ich bin im Klaren darüber, dass viele bereits schon diesen Titel als einen Anlass nehmen werden, möglicherweise gar nicht einmal sich die Predigt anzuhören, sondern zugleich ihr Missfallen zum Ausdruck zu bringen, einen Daumen nach unten zu geben. Man tut es vielleicht, um seinem Nationalstolz gerecht zu werden, vielleicht ein deutscher Nationalstolz. Berlin kann ja nie zerstört werden. Oder vielleicht ein russischer Nationalstolz. Was, die Russen? Wir Russen sollten das tun? Nein, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir nicht um Nationalstolz, um die Verletzung von Nationalstolz, von Nationalismus und dergleichen. Damit habe ich, wie man so schön sagt, nichts am Hut. Es geht mir darum, Ihnen zu zeigen, anhand der Bibel zu zeigen, was in der Zukunft geschehen wird. Und wir wissen nicht, ob es eine unmittelbare Zukunft ist, wie viele Jahre oder Monate oder was immer wir haben, bevor diese Dinge eintreten werden. Aber es kann nicht angehen, sich einfach wie der sprichwörtliche Vogelstrauß zu benehmen und den Kopf in den Sand zu stecken, in Anführungszeichen, und nichts von dem wissen zu wollen, was um einen herum vor sich geht. Denn die Bibel warnt uns, sie sagt uns, wir sollen wachen. Wir sollen auf die Ereignisse, die in den Nachrichten publiziert werden, wenn es sich um richtige Publikationen handelt, achten und auch daraus dann Schlüsse ziehen. Ich habe eine Predigt letzte Woche gegeben. Die hatte den Titel »Der kommende Untergang Deutschlands«. Und es hat schon, wo ich heute diese Predigt jetzt aufnehme, doch einige gegeben, die sich diese Sendung angeschaut haben oder sagen wir mal wenigstens angeklickt haben. Der Stand heute Morgen, Dienstagmorgen, war so um 3.800 und viele, 180, haben uns einen Daumen rauf gegeben, aber so 20 einen Daumen runter. Und das wird sich sicherlich auch noch vergrößern, diese Zahl. Warum? Wiederum, Spekulation ist vielleicht an der Tagesordnung hier. Man weiß nicht so ohne weiteres, warum jetzt gewisse Zuschauer die Sendung nicht gut fanden. Vielleicht war es wiederum der verletzte Nationalstolz. Vielleicht war es eine Unkenntnis von dem, was die Bibel sagt. Man kann es nicht so beurteilen, ohne zu wissen, warum solche Äußerungen oder solche Reaktionen erfolgt sind. Aber gleichwohl ist es wichtig zu begreifen. Es geht mir hier nicht um irgendwie eine Benachteiligung, eine Anklage gegenüber anderen Völkern oder Ländern oder Nationen. Darum kann es mir gar nicht gehen. Es geht mir darum, als ein Diener Gottes Ihnen zu zeigen, was in der Zukunft geschehen wird. Wir hatten in der letzten Predigt, wie ich sagte, der kommende Untergang Deutschlands, bereits das erste Kapitel des alttestamentlichen Buches Nahum besprochen. Und wenn Sie diese Predigt noch nicht gehört haben, dann würde ich Ihnen vorschlagen, sie sich anzuhören, ohne da gleich einen Daumen runter zu geben. Und gar nichts wissen zu wollen, nur der Titel schmeckt einem schon nicht und das kann ja gar nichts Gutes sein, von daher weg damit. Wir hatten gesehen, dass das alttestamentliche Buch Nahum den damaligen kommenden Untergang von Ninive beschreibt. Ninive, der damaligen Hauptstadt des damaligen Assyrischen Reiches. Wir hatten aber auch gesehen, dass sich dieses Buch gar nicht so sehr um die damalige Zeit dreht, sondern es geht um die Zukunft. Es geht um den Zorn Gottes, den Tag des Zornes Gottes, den Tag des Herrn, der immer und immer wieder in der Bibel beschrieben wird, eine Zeit, die noch kommen wird, die unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu Christi beginnen wird. Eine Zeit des Zornes Gottes, weil Gott sehr zornig ist über uns heute, die Menschen heute, die sich auflehnen gegenüber Gott, die nichts wissen wollen von ihm, dem wahren Gott, nichts wissen wollen von seinen Geboten, seinen Gesetzen. Wir hatten damals gesehen, dass es die damaligen Meder waren, die hauptsächlich Ninive zerstört haben. Aber wenn wir uns auf die Jetztzeit beziehen, dann wäre heute natürlich die Hauptstadt des modernen Assyrischen Reiches der Anklagepunkt. das heutige Assyrische Reich oder die heutigen Nachfahren der Assyrer sind in der Tat in Deutschland zu finden. So wäre also dann die Hauptstadt von Deutschland, jedenfalls wie es jetzt aussieht, Berlin. Nun, das kann sich noch ändern, aber zurzeit wäre es in der Tat Berlin. Und wir hatten auch gesehen, dass die damaligen Meder in einer Koalition waren mit anderen Nationen, den Babyloniern, den Skythen, den Persern, als sie damals Ninive zerstörten. Und wir hatten auch gesehen, dass sich die Meder heute als die Nachfahren der Ukrainer ansehen können. Und natürlich waren die Ukrainer und auch die Weißrussen in Kollaboration und sind es auch und werden es auch wieder sein mit Russland und anderen fernöstlichen Ländern. Wir hatten von dem Tier gehört. Dieses sprichwörtliche, bemerkenswerte Tier im Buch der Offenbarung, einem militärischen, wirtschaftlichen und auch natürlich politischen Führer, der noch kommen wird, der sich noch nicht manifestiert hat, der heute zwar bereits schon lebt, aber der sich noch nicht manifestiert hat. Aber er wird sich bald manifestieren. Nun, wir hatten gesehen, dass das Tier auch mit dem König von Assyrien gleichgesetzt wird, dem König des Nordens, im Buch Daniel, und natürlich auch mit König Jareb, wie er im Buch Hosea beschrieben wird, der König Jareb von Assyrien. Nun, Jareb ist nicht unbedingt ein Name, sondern mehr eine Beschreibung, ein Titel könnte man sagen, eine Beschreibung seiner Charakterzüge. Jareb bedeutet so viel wie jemand, der streitet. Und vielfach ist natürlich auch ein Name bedeutungsvoll oder vielleicht auch ein Titel, der dann jemandem gegeben wird, der schon gewisse Charakterzüge zum Ausdruck bringen könnte. Wir hatten zum Beispiel den damaligen Finanzminister gehabt, der war einmal Vizekanzler, Franz Josef Strauß. Und Strauß, der Name Strauß bedeutet so viel jemand, mit dem man einen Strauß hat, mit dem man kämpft, der einen bekämpft, der gerne streitet. Und das war sicherlich eine Beschreibung von Franz Josef Strauß. Nun, einige haben auf Sebastian Kurz heute hingewiesen. Und der Name Kurz bedeutet ja nun genau das. Vielleicht wird seine Amtszeit nur sehr kurz sein, könnte eine Möglichkeit sein. Angela Merkel. Nun, der Name Merkel kommt scheinbar, eigentlich ist es mehr ein Vorname als ein Nachname, von dem deutschen Wort, altdeutschen Wort Markwart. Und der bedeutet in der Tat ein Schützer der Grenze. Interessant ist es schon. Interessant ist es schon. AKK, Karrenbauer, ist ja der letzte K-Buchstabe, Karrenbauer. Jemand, der an einem Karren baut, der vielleicht an einer Armee baut, einer europäischen Armee, die aber noch nicht so richtig zum Tragen kommt. Man könnte an Jens-Georg Spahn denken, man sagt ja nicht ohne Grund, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und er hat sehr gehobelt. Diese ganze Coronavirus-Geschichte, seine Maßnahmen, ich meine, auf diese Coronavirus-Pandemie, waren ja sehr bedeutungsvoll, aber auch sehr diktatorisch, sehr autoritär. Und viele Deutsche haben diesen Maßnahmen ohne weiteres zugestimmt, ohne die wahre Sachlage dieser Pandemie überhaupt zu kennen. Und überhaupt sich die Frage zu stellen, ja, sind diese Maßnahmen überhaupt notwendig gewesen? Oder haben sie unsere Freiheiten in unglaublichem Maße eingeschränkt? Also das sind so Überlegungen, die man sich anstellen kann. Wir hatten auch gesehen, dass dieses Tier möglicherweise schwul sein wird. Es gibt da gewisse Andeutungen, auch im Buch Nahum und im Buch Daniel. Nahum beschreibt eine Zeit, als damals die Assyrer bereits das Haus Israel versklavt hatten. Es geht also um eine Versklavung, aber nicht nur des alten Hauses Israel, sondern auch des modernen Hauses Israel, das sich zurzeit in hauptsächlich Großbritannien und Amerika befindet, aber auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel Kanada, Australien, Neuseeland. Und es geht natürlich auch um den Untergang des Hauses Juda, dem Staat Israel heute. Wir sahen auch, dass es die modernen Meder geben wird, die Könige des Ostens, die eine Kollaboration bilden werden, unter anderem unter den Russen und den Chinesen, auch den Weißrussen, den Ukrainern und anderen Ländern, möglicherweise Japan, Indien, Korea. Diese Könige des Ostens, die dann in der Tat von Gott dazu benutzt werden, das moderne Deutschland und ganz besonders die Hauptstadt von Deutschland zu zerstören. Und wir hatten bereits schon Andeutungen gesehen, warum dies der Fall sein wird. Ursprünglich hatte ein europäisches Machwerk eine Kollaboration von 10 Nationen oder Nationengruppen unter deutscher Führung Amerika und Großbritannien angegriffen, unterjocht, versklavt. Das wird noch geschehen. Und dann werden sie aufgrund von Gerüchten, die sie hören werden, aus dem fernen Osten mit Wut gegen diese Länder vorgehen. Und was im Buch Nahum beschrieben wird, ist der Vergeltungsschlag, der ja auch damals schon im Dritten Reich geschehen ist. Das ist so der Hintergrund dessen, was wir bereits gesehen haben. Und jetzt wollen wir fortfahren, in Nahum Kapitel 2 und Vers 2 zu lesen. Wir hatten gesehen, dass Nahum Kapitel 2 und Vers 1 in vielen Bibelstellen auch noch der letzte Vers war in vielen Bibelübersetzungen von Kapitel 1. Den hatten wir auch bereits schon behandelt. Aber fahren wir jetzt fort, in Kapitel 2 und Vers 2 zu lesen, wo Gott sagt, durch den Propheten Nahum sagt, uns heute sagt, ihnen sagt, es ist gegen dich heraufgezogen. Gegen dich bezieht sich hier jetzt auf den König hauptsächlich von Assyrien und natürlich Nineveh, der Hauptstadt, in moderner Sprache ausgedrückt. Es geht um das Tier und es geht um die Hauptstadt von Deutschland. Nebenbei gesagt, wir verstehen, dass natürlich das Tier, der König von Assyrien, von deutscher Herkunft sein muss. Denn sonst würde er nicht der König von Assyrien heißen. Es ist gegen dich heraufgezogen, der dich zerstreut. Der dich zerstreut, die Schlachterbibel übersetzt, der Zerstörer. Die Aussagen von dem Sonsino-Kommentar bestätigen wiederum, was wir bereits wissen. Es waren die Meder, die damals Nineveh im Jahre 625 vor Christus belagerten. Die Ryrie-Bibel schreibt ebenfalls, es geht hier um die Meder und die Babylonier, die die Zerstörer genannt werden. Es sind diejenigen, die Nineveh damals zerstört haben. Es sind diejenigen, die in der Zukunft Nineveh vernichten werden. Das moderne Nineveh, die moderne Hauptstadt von dem modernen Assyrien. Es ist hier ein Vergeltungsschlag beschrieben. In Daniel Kapitel 11 lesen wir nämlich, dass das Tier Gerüchte hören wird. Das ist, nachdem es bereits das moderne Haus Israel und das Haus Juda vernichtet, versklavt hat. Mit anderen Worten, Amerika, Großbritannien, den Staat Israel und so weiter. Aber in Daniel 11 und Vers 44 lesen wir, es werden ihn aber Gerüchte erschrecken aus Osten und Norden, Nordosten, und er wird mit großem Grimm ausziehen, um viele zu vertilgen und zu verderben. Das ist eine Kriegführung, die hier beschrieben wird, die im Buch der Offenbarung ebenfalls beschrieben wird. Ein Angriff des modernen europäischen Reiches, diese 10 Nationen und Nationengruppen, die auch im Buch Daniel beschrieben werden, auch im Buch Offenbarung beschrieben werden, die gegen die Könige des Ostens vorgehen werden. Aber, es heißt in Vers 45, und er wird seine prächtigen Zelte aufschlagen zwischen dem Meer und dem herrlichen heiligen Berg, mit anderen Worten, in Jerusalem wird er dann sein, aber es wird mit ihm ein Ende nehmen und niemand wird ihm helfen. Der Vergeltungsschlag wird auch bereits schon im Buch der Offenbarung beschrieben, aber dann auch später wird der großartige Vergeltungsschlag beschrieben, wenn in der Tat die modernen Meder in Deutschland einfallen werden, auf ihrem Weg hin zu dem Ort Harmagedon, einem Ort, wo man sich versammelt, um dann gegen den wiederkehrenden Christus zu kämpfen. Es heißt hier weiter, in Kapitel 2 und Vers 2. Bewahre die Festung, gib Acht auf die Straße, rüste dich aufs Beste und stärke dich auf Gewaltigste. Das ist eine ironische Beschreibung. Gott sagt hier den modernen Assyrern, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr werdet nicht gegen diesen Angriff etwas ausrichten können. Ihr werdet dem nicht standhalten können. Vers 3. Denn der Herr erneuert die Pracht Jakobs wie die Pracht Israels. Denn Verwüster haben sie verwüstet und ihre Reben verderbt. Die modernen Assyrer, zusammen natürlich mit den 10 europäischen Nationen und Nationengruppen, werden dann in dem Zeitpunkt zunächst einmal Israel und Juda verwüstet haben. Aber dann sagt Gott, wenn jetzt das geschieht, was hier beschrieben steht im Buch Nahum, dann wird es dazu kommen, dass sich diese ehemalige Pracht Jakobs und Israels wieder erneuern werde. Hier sind alle Stämme von Israel und Jakob mit eingeschlossen. Es geht hier um das gesamte Haus Israel und auch das gesamte Haus Juda. Wo es hier heißt, der Herr wird die Pracht Jakobs wie die Pracht Israels erneuern, heißt es wörtlich in der Menge-Bibel, er erneuert den Weinstock Jakobs und den Weinstock Israels. Schauen Sie, der Weinstock wird immer vielfach in der Bibel mit Israel und mit auch Juda verglichen. In Vers 4. Die Schilde seiner Starken sind rot, sein Heervolk ist in Purpur gehüllt, rot. Das könnte sich auf militärische Farben beziehen, es könnte sich aber auch auf Blut beziehen. Es wird sehr viel Blut vergossen werden, wenn dies alles hier in Erfüllung geht. Feurig leuchten die Beschläge der Wagen, wenn er sie aufstellt und die Rosse rasen. Die Wagen rollen auf den Gassen und rasseln auf den Plätzen. Sie glänzen wie Fackeln und fahren umher wie die Blitze. Ganz eindeutig geht es hier um moderne Kriegsführung, um moderne Kriegswaffen, um schreckliche Kriegswaffen, die schreckliche Verwüstung anrichten werden. In Vers 6, er, das ist jetzt der König von Assyrien, das Tier, er gedenkt an seine Gewaltigen. Es heißt hier, sie stürzen heran auf ihren Wegen, sie eilen zur Mauer und aufgerichtet wird das Schutzdach. Es geht hier mehr darum, dass sie zwar von dem König von Assyrien aufgefordert werden, gewaltige Dinge zu tun in der Verteidigung, aber wo es hier heißt, sie stürzen heran, übersetzt die Schlachterbibel besser, sie straucheln. Und wenn es hier heißt, und aufgerichtet wird das Schutzdach, geht es darum, sie bereiten sich auf die Verteidigung vor. Aber diese Verteidigung wird nicht viel nützen. Ich erinnere mich an Ereignisse im Zweiten Weltkrieg, wenn gerade auch in Berlin die Berliner da jetzt, um sich vor den Russen zu schützen, Barrikaden aufgerichtet haben. Und Beobachter sagten, ja, das wird eine gewisse Zeit dauern, bis die Russen diese Barrikaden niederreißen. Zunächst einmal wird es eine Zeit dauern, weil die sich fast zu Tode lachen über diese Barrikaden. Und dann werden sie sie niederreißen. Und genauso ist hier auch beschrieben, mit anderen Worten, diese Schutzmaßnahmen, die dann getroffen werden, die bringen absolut nichts. Es heißt hier in Vers 7, schon sind die Tore an den Wassern geöffnet und es wankt der Palast. Es wankt der Palast, eine bessere Übersetzung ist die Lutherbibel 64, die hier schreibt, der Palast vergeht in Angst. Die Schlachterbibel schreibt, der Palast ist verzagt. Wir kommen gleich auf den Palast noch zu sprechen, aber zunächst einmal, schon sind die Tore an den Wassern geöffnet. Nun, das ist eine interessante Feststellung, denn damals war Ninive an drei Flüssen gelegen und damals wurden die Tore der Dämme geöffnet. Und die Mauern brachen zusammen und der Palast wurde damals eingenommen. Aber das war damals der Fluss Tigris und zwei andere Flüsse, kleinere Flüsse, die um Ninive dann herum gelagert waren. Aber denken wir einmal heute an Berlin, wenn es in der Tat Berlin ist, um das es hier geht. Berlin ist ja auch an Flüssen gelegen. Der bekannteste ist der Fluss Spree. Der fließt direkt durch Berlin durch. Dann gibt es kleinere Flüsse, wie zum Beispiel auch die Havel. Die Russen, wenn es sich hier um einen Angriff auf Berlin handeln würde, haben deutlich gemacht, dass sie in einem Kriegsfall gegen Berlin vorgehen werden. Sie haben auf ihren Raketen und ihren Nuklearwaffen, das wurde letztens offenbart, als die ihre Militärübung durchgeführt haben. Die Worte stehen gegen Berlin. Ich habe hier einen interessanten Artikel gefunden, und zwar von Rowohlt im Jahre 2019 geschrieben, im Juni. Und da heißt es hier, Russland sucht die Konfrontation mit dem Westen. Nun, man kann dies akzeptieren, man braucht es nicht, darum geht es mir eigentlich gar nicht so sehr, wer jetzt welche Konfrontation sucht. Es geht mir hier mehr um das, was da noch geschrieben steht. Es heißt, seit dem Anschluss der Krim erfindet sich Russland neu. Als eine Großmacht, die chauvinistisch spricht und aggressiv handelt, das sagt Guline Atai, eine der besten Kennerinnen Russlands, die für ihre Berichterstattung aus Moskau vielfach ausgezeichnet wurde. Sie schreibt, die Botschaft ist, vergesst nicht, wir haben Atomwaffen. Vergesst nicht, dass wir sie einsetzen können. Es gibt für viele im Kreml einen großen Anreiz, das Nuklearthema so oft wie möglich zu erwähnen. In puncto Nuklearmacht ist Russland zweifelsohne eine Supermacht. Putin und andere hochrangige Politiker haben das nukleare Säbelgerassel so laut klingen lassen wie zuvor noch nie, seit dem Kalten Krieg. Das Thema Krieg hat in der dritten Amtszeit Wladimir Putins einen definitiven Bedeutungswandel erfahren. Der 9. Mai, der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland, erscheint mir nunmehr als Tag des Krieges. Die sorglos geäußerten populären Slogans »Wir können das, den Sieg, wiederholen« oder »Nach Berlin« sprechen nicht mehr die Sprache einer Vermeidung des Krieges. Anders als die USA haben die Russen ihr Nuklearsenal entwickelt und modernisiert. Sie verfügen über geschätzt 2000 taktische Nuklearwaffen, während die USA nur einige hundert hat. Sie haben nun 9 oder neue Typen von Nuklearwaffen. Russlands Militärdoktrin aus dem Jahre 2000, von Putin mitentworfen, sprach ausdrücklich von der Möglichkeit eines atomaren Erstschlags. Die Doktrin von 2010 und 2014 schränkte das ein, und zwar für den Fall eines konventionellen oder nuklearen Angriffs, der für Russland existenziell bedrohlich sein könne. Mit anderen Worten, selbst ein konventioneller Angriff, wenn er als für Russland existenziell angesehen wird, könnte zu einem Vergeltungsschlag durch Nuklearwaffen führen. Das ist genau das, was im Buch der Offenbarung beschrieben steht. Wenn das Tier gegen Russland vorgeht, gegen diese Könige des Ostens, auch China und andere fernöstliche Länder, werden sie aller Wahrscheinlichkeit nach zunächst einmal keine Nuklearwaffen einsetzen. Aber der Vergeltungsschlag durch die Könige des Ostens wird mit Sicherheit Nuklearwaffen enthalten. Von daher ist das, was hier geschrieben steht, sehr interessant. Das heißt hier, Präsident Putin hat im vergangenen Jahr die Möglichkeit eines nuklearen Erstschlags ausgeschlossen. Nuklearwaffen seien zur Abschreckung, nicht zur Eskalation gedacht, aber er widerspricht sich oft. Die exakten Umstände, in denen Russland zu Nuklearwaffen greifen würde, sind unklar. Gehen wir einmal davon aus, dass es zu einem Nuklearkrieg kommen wird, zu einem nuklearen Gegenschlag auf die Angriffe des Tieres. Schauen Sie, das ist ja auch im Zweiten Weltkrieg in dem Maße geschehen, dass Hitler ja nun Russland angegriffen hat. Nun, Stalin war schon auch darum bemüht, eine Armee herzustellen, die einen Krieg gegen Deutschland führen könnte, aber Hitler war eben schneller. Was würde aber jetzt geschehen? Damals gab es ja noch keine Nuklearwaffen. Die waren zwar dabei, daran zu experimentieren, aber sie hatten sie noch nicht. Aber was würde jetzt geschehen, wenn in der Tat Nuklearwaffen eingesetzt würden über Berlin? Ich habe hier einen Artikel, was passieren würde, wenn eine Atombombe über Berlin explodiert. Das wurde im August 2015 geschrieben. Große Teile der deutschen Hauptstadt wären einfach verschwunden und auch die Menschen darin. Egal, wer angreift. Wenn er es ernst meint, wird er das Zentrum von Berlin angreifen, vielleicht dort, wo der Boulevard unter den Linden die Friedrichstraße kreuzt. In Sichtweite des Brandenburger Tores, in der Nähe sind die Ministerien der Bundesregierung wie das Auswärtige Amt, bald auch der Bundesnachrichtendienst. Er wird kühl kalkulieren, ob er die Bombe über Berlin oder in Berlin explodieren lässt. Bei einer Explosion auf dem Boden gäbe es danach mehr radioaktiven Fallout, weil mehr Material verseucht wird. Eine Explosion im Himmel wäre aber weitaus tödlicher, weil die Explosionsdruckwelle schneller und weiter reisen würde. Wer es ernst meint, der lässt die Bombe über der Stadt explodieren. Fallout-Winde sind zu unberechenbar. Die Hiroshima-Bombe explodierte in 600 Meter Höhe, aber wer es ernst meint, müsste noch höher gehen. Wenn Sie mit einem Flugzeug nach Berlin fliegen, würde die Atombombe ungefähr auf derjenigen Höhe explodieren, von der Sie beim Landanflug die ganze Stadt überblicken können. Wenn die Seen am Stadtrand in der Sonne glitzern, ungefähr auf einer Höhe von 2100 Metern. Wenn der Sprengsatz gezündet wird, dann herrschen in seinem Inneren 100 Millionen Grad Celsius. Damit gibt es für wenige Millisekunden einen Ort auf der Erde, der heißer ist als der Kern der Sonne. Das muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet. Der erste Energieschub breitet sich mit mehreren 100 Millionen Stundenkilometern aus. Ein sehr großer Feuerball entsteht, der zu Beginn mit 110.000 Kilometer in der Stunde durch die Stadt fegt. Direkt unterhalb der Explosion verschwinden Gebäude, Autos, Menschen, aufgelöst in ihrer Hitze, Bauarbeiter, die an der neuen U-Bahn-Linie unter den Linden arbeiten, ersticken, weil das Feuer allen Sauerstoff aus den Räumen und Röhren und Körpern des Untergrundes zieht und so weiter und so fort. Das sind schreckliche Aussagen. Schreckliche ich möchte sagen prophetische Aussagen, ob es jetzt um Berlin geht oder nicht. Nuklearwaffen werden eingesetzt werden in dem kommenden Dritten Weltkrieg. Und die meisten Menschen werden daran sterben. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Das ist das, was wir uns immer wieder vor Augen führen müssen. Kehren wir zurück zu Nahum Kapitel 2 und Vers 7, wo wir gelesen hatten, es wankt der Palast oder der Palast ist in Aufruhr, er vergeht in Angst, er verzagt. Die Rairi Studienbibel schreibt, es geht hier um den Palast als dem Tempel der Ischar. Der Tempel der Ischar, ein Tempel, der damals der Göttin Ischar geweiht war. Ischar, das war die Frau oder auch die Mutter von dem Sonnengott Baal, der auf Nimrod zurückgeht. Und daraus hat sich dann auch der Name Ostern entwickelt. Ischar, Ostera, Ostara, Eostre. Der heutige Name Ostern leitet sich von der Ischar ab. Interessant ist, wenn man sich auf sich heute bezieht, auf das, was eigentlich ja das Buch Nahum beschreibt für uns heute. Es geht hier um einen Tempel, um eine heilige Stätte, könnte man sagen, der Ostergöttin. Vers 8. Das heißt, die Königin wird gefangen weggeführt und ihre Jungfrauen seufzen wie die Tauben und schlagen an ihre Brust. Die Königin wird gefangen hinweggeführt. Nun, Königin ist eine Übersetzung eines hebräischen Wortes. Das ist im Hebräischen Hutschab oder auch Hutzab. Einige buchstabieren es als H-U-Z-Z-A-B. Ist eigentlich mehr eine Bezeichnung, ein Name als die Königin. Das ist schon mehr eine Interpretation, dass hier mit Königin übersetzt wird. Die Aussagen im Sonsino-Kommentar sagen, das könnte der Name sein für die Königin der Stadt, wie zum Beispiel Rahab, auch ein Name ist für Ägypten. Das können Sie nachher in Jesaja Kapitel 30, Vers 7 nachlesen. Oder auch Shechach für Babylon in Jeremia Kapitel 25, Vers 26. Oder aber, sagt der Sonsino-Kommentar, mehr der Name für die Hauptgöttin von Nineveh. Die Hauptgöttin von Nineveh, wie es heißt. Die Schlachterbibel schreibt, es geht hier um Ninives Göttin. Also wo hier von Königin die Rede ist, es geht um Ninives Göttin. Wahrscheinlich um Ischar, wiederum Ischar. Ostara, Ostern. Und die schreiben, diese Statue von Ischar, die dann von den Angreifern weggenommen wird. Naja, wenn es um einen Nuklearangriff geht, dann wird die nicht nur weggenommen von den Angreifern, dann zerfällt sie in nichts, in Millionen von kleinen Teilchen. Aber es geht hier scheinbar um die Zerstörung von dieser Göttin Ostara. Und wo es jetzt heißt, die Jungfrauen seufzen wie die Tauben und schlagen sich an die Brust, dann wird hier gesagt, das könnten Mägde sein, diese Jungfrauen. Es könnten Tempelprostituierte damit gemeint sein, zumindest damals, im alten Nineveh. Und die beklagen halt das Schicksal der Göttin, dass die jetzt nicht mehr da ist, dass die ihnen in keinster Weise geholfen hat. Man hatte vielleicht gemeint, dass diese Schutzgöttin, die hilft denen vor diesem Angriff der Meder, der modernen Meder. Aber das war eben nicht der Fall. Nun, was ist damit heute vielleicht zu verstehen? In Jeremia Kapitel 7 und Vers 18, da wird von der Himmelskönigin gesprochen. Damals war es in der Tat diese Göttin Ischar, die Himmelskönigin. Jeremia Kapitel 7 und in Vers 18 zum Beispiel heißt es, die Kinder lesen Holz, die Väter zünden das Feuer an und die Frauen kneten den Teig, dass sie der Himmelskönigin Kuchen backen. Es geht hier um die damalige Anbetung von Ischar zur Osterzeit. Und hier werden auch Zeremonien dargestellt, die damals schon existierten, die auch heute bei dem Osterfest existieren. Aber wussten Sie, dass ein Titel der in Anführungszeichen Jungfrau Maria, die angeblich jetzt im Himmel sein soll, die es natürlich nicht ist, Maria, die wahre Maria der Bibel, ist damals gestorben, wie alle Menschen sterben. Die Mutter von Jesus Christus liegt tot im Grab. Sie erwartet ihre Auferstehung zum ewigen Leben, wie alle Heiligen, die gestorben sind, ihre Auferstehung zum ewigen Leben erwarten, wenn Christus zurückkommt, nicht zuvor. Sie ist heute nicht im Himmel. Sie ist heute nicht jemand, der für uns eintritt im Himmel. Sie ist tot. Aber ein Titel für die Jungfrau Maria, in Anführungszeichen, ist Himmelskönigin oder Königin des Himmels. Und wenn man das so sieht, dann versteht man, dass eine große Enttäuschung stattfinden wird. Oh, die Jungfrau Maria, die hat uns nicht beschützt. Und gerade die Mägde, man könnte vielleicht heute sagen, die Nonnen, die ganz besonders in enger Beziehung stehen zur Jungfrau Maria, zur Anbetung der Jungfrau Maria, die sind natürlich sehr bekümmert. Die beklagen jetzt das Geschick. Um es deutlich zu machen, Maria war eine Jungfrau, als sie Jesus Christus gebar. Aber sie blieb keine Jungfrau. Sie hatte nachher weiterhin Kinder. Und die Bibel macht das sehr deutlich. Und unsere kostenlose Broschüre über Jesus Christus macht das sehr deutlich. Also auch hier diese Idee, dass Maria ewig eine Jungfrau geblieben sei, ist auch total nicht in der Bibel zu erkennen. Fahren wir jetzt fort in Nahum Kapitel 2 und Vers 9. Ninive ist ein voller Teich, aber seine Wasser müssen verrinnen. Steht, steht, ruft man, aber niemand wendet sich um. Ein Teich. Ein voller Teich. Es geht um die vielen Bewohner von Ninive, damals wie heute. Und keiner bleibt stehen, keiner wendet sich dem Feind zu, die laufen alle weg. Vers 10. So raubt nun Silber, raubt Gold, es geht jetzt um die Angreifer von Ninive, denn hier ist der Schätze kein Ende und die Menge aller kostbaren Kleinode. Vers 11. Nun muss sie verheert und geplündert werden, dass alle Herzen verzagen und die Knie schlottern, alle Lenden zittern und aller Angesicht bleich wird. Zunächst kommt es vielleicht zu einem nicht-nuklearen Angriff von diesen Armeen und der nukleare Angriff erfolgt dann, wenn die Armeen weitergezogen sind. In jedem Falle wird hier eine schreckliche Situation beschrieben, wo es heißt, alle Herzen verzagen und alle Angesicht wird bleich. Diese Ausdrucksweise, alle Angesicht wird bleich, findet sich auch im Buch Joel in Kapitel 2. Ich hatte ja kürzlich auch das Buch Joel mit Ihnen besprochen. Und in Joel Kapitel 2 und Vers 6 heißt es, Völker entsetzen sich vor ihm und jedes Angesicht erbleicht. Aber da geht es um den Angriff der europäischen Macht unter dem modernen König von Assyrien auf das Haus Israel und das Haus Juda. Damals haben die, oder vielmehr, wenn es geschehen wird, in der nahen Zukunft, dann wird das Angesicht von den Amerikanern und den Engländern und so weiter bleich werden vor Schreck, wenn dieser Angriff erfolgt. Hier aber im Buch Nahum geht es jetzt an die Assyrer. Denen wird das gleiche Schicksal angedroht, dass sie gegenüber den modernen Israeliten und Juden durchgeführt haben. Gott ist niemand, der die Person ansieht. Wie wir auch noch sehen werden, die Meder werden auch das gleiche Schicksal erleiden müssen. Denn sie werden zwar benutzt von Gott, um seinen Plan insoweit zu erfüllen, aber die sind auch nicht gerechter als andere und müssen dann auch für diese schrecklichen Dinge, die sie anrichten werden, bezahlen. Wie ich sagte, in Joel geht es um den Angriff der Assyrer und die Reaktion der Angegriffenen. Hier geht es um die Reaktion der Assyrer selbst auf den Angriff der Meder hin. Vers 12. Wo ist nun die Wohnung der Löwen und die Höhle der jungen Löwen, wo der Löwe und die junge Löwen oder die Löwe mit den jungen Löwen herumliefen und niemand wagte, sie zu scheuchen? Es geht hier um die Wohnung der Löwen, die Höhle der jungen Löwen und die Löwen. Nun. Ninive war in der Tat in alttestamentlicher Zeit ein grausamer Löwe mit unglaublicher militärischer Kapazität, die auch brutal eingesetzt wurde. Und die jungen Löwen wären dann natürlich dann die assyrischen Krieger, die in dieser Macht sehr stark agierten. Wo es heißt, Löwen haben andere Übersetzungen, ein alter Löwe. In jedem Falle, man konnte das Assyrische Reich damals nicht herausfordern, bis dann auch das Assyrische Reich damals seinem Untergang entgegenging, wie das Buch Nahum das ja hier beschreibt. Denken wir an den Zweiten Weltkrieg. Denken wir daran, wie damals Deutschland in einem Blitzkrieg viele Nationen unterwarf. Es schien unmöglich zu sein, dass so etwas geschehen könnte, bis dann natürlich das Ende kam. Und hier sehen wir die Parallele auch zu dem, was geschehen wird in naher Zukunft. Kapitel 2 und Vers 13. Der Löwe raubte genug für seine Jungen und würgte für seine Löwinnen. Seine Höhlen füllte er mit Raub und seine Wohnung mit dem, was er zerrissen hatte. Löwinnen, das könnte sich auf Frauen beziehen, von den Herrschern. Es könnte sich auf Nebenfrauen beziehen. Es könnte sich auf Hofdamen beziehen. Das gesamte Reich wird hier beschrieben. Und natürlich, wenn man das auf die heutige Zeit anwendet, dann wären in der Tat möglicherweise Hofdamen gemeint, jemand, der halt das gesamte Reich mitträgt, unterstützt, vielleicht auch finanziell. Die endzeitliche assyrische Armee wird mit Löwen verglichen. Aber schauen wir uns einmal an, in Offenbarung Kapitel 9 und in Vers 8, was hier noch gesagt wird. Das kann man leicht überlesen, wenn man nicht zum Beispiel auch hier sich auf das Buch Nahum konzentriert. Es geht hier um die Armee des Europäischen Reiches unter deutscher Führung. Diese 10 Nationen und Nationengruppen, die ihre Herrschaft, ihre Macht, ihre Autorität im Tier beweisen und übergeben werden. Sie hatten Panzer wie eiserne Panzer und das Rasseln ihrer Flügel war wie das Rasseln der Wagen vieler Rosse, die in den Krieg laufen. Das ist jetzt Vers 9, aber ich möchte zurückgehen auf Vers 8. Sie hatten Haar wie Frauenhaar. Warum wird das jetzt hier erwähnt? Hier wird ein Bezug gesetzt zu dem, was wir gerade im Buch Nahum gelesen haben von den Löwinnen. Sie hatten Haar wie Frauenhaar und ihre Zähne waren wie die Zähne von Löwen. Alles dies eine klare Identifikation auf Nahum zurückgehend, dass es sich hier um die assyrische Armee handelt, diese deutsche Armee, die natürlich dann die anderen europäischen Länder anführen wird. Und ich will klar und deutlich Folgendes machen. Ich spreche nicht von der jetzigen Führung Deutschlands. Ich spreche auch nicht jetzt von der jetzigen Führung in europäischen Ländern. Ich spreche von etwas, was noch kommen wird, aber was sehr bald kommen kann. Wir müssen die Augen aufhalten und wachen. Darum geht es hier. Wenn wir uns zurückwenden an Joel Kapitel 1 und Vers 6, hier wird auch wiederum, wie wir das gesehen hatten, als wir die Geschehnisse und das Geschick von Assyrien beschrieben, was also im Buch Joel zur Sprache kommt, da hatten wir gesehen in Joel Kapitel 1 und Vers 6, dass auch hier wiederum die assyrische Armee beschrieben wird, aller Wahrscheinlichkeit nach, denn es zog herauf gegen mein Land ein Volk, mächtig und ohne Zahl, das hatte Zähne wie die Löwen und Backenzähne wie die Löwen, denn damals waren es die Assyrer, die als Löwen und Löwinnen sozusagen vorgingen gegen das damalige Reich. Und es wird von Juda und von Israel und es wird genau auf die gleiche Weise wieder geschehen. Aber es wird nicht ewig so bleiben, denn in Vers 14 heißt es, Nahum Kapitel 2 und Vers 14, siehe, ich will an dich, Nineveh, spricht der Herr Zebaoth, und deine Wagen anzünden, und das Schwert soll deine jungen Löwen fressen. Mit anderen Worten, es geht hier jetzt um hochstehende assyrische Offiziere, sagen wir einmal. Das heißt, ich will deinem Raub ein Ende machen auf Erden, dass man die Stimme deiner Boten nicht mehr hören soll. Die Stimme deiner Boten. Das waren Boten, die anderen die Befehle des Königs von Assyrien weitergaben. Denken wir an die endzeitliche Prophezeiung. 10 Nationen und Nationengruppen werden ihre Macht, ihre Autorität dem Tier übertragen. Diesem Beast, wie es so schön heißt, in der englischen Sprache. Propagandaminister hat es damals schon gegeben. im Dritten Weltkrieg unter Goebbels und so weiter und so fort, der natürlich nichts als Lügen ausgesprochen hat. Das wird wiederum geschehen. Aber dann will man die Stimme dieser Propagandaminister nicht mehr hören, wie man auch damals nach dem Dritten Weltkrieg hat einsehen müssen, oder vielmehr nach dem Dritten Reich, nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich, hat einsehen müssen, wie viel Lügenpropaganda da zum Ausdruck kam durch Goebbels und andere. Kapitel 3 und Vers 1. Wehe der mörderischen Stadt. Es kann auch übersetzt werden, wie einiges tun, wehe der blutigen Stadt, die voll Lügen und Räuberei ist und von ihrem Rauben nicht lassen will. Es werden heute viele Waffenexporte von Deutschland aus produziert. Waffenexporte, wie ich auch schon sagte, an Länder, an die gar keine Waffen verkauft werden dürften. Alles dies dient dem Krieg. Alles dient natürlich auch dem wirtschaftlichen Vorteil. Das ist heute schon der Fall. Das wird viel mehr noch in der Zukunft geschehen. Vers 2, man hört die Peitschen knallen, die Räder rasseln, die Rosse jagen, die Wagen rollen. Damals wurden die Peitschen geknallt und man hörte das Knallen der Peitschen, um die Pferde der Meder und der Babylonier anzutreiben. Heute kann sich das auch auf Lärm beziehen, der natürlich durch diese Kriegswaffen erfolgt. Vers 3, denn hier geht es klar und deutlich um moderne Kriegführung. Reiter rücken herauf mit glänzenden Schwertern, mit den blitzenden Spießen. Wenn wir zurückgehen zu Nahum Kapitel 2 und Vers 5, was wir gerade gelesen hatten, da wird ja auch eine Beschreibung von modernen Kriegswaffen dargelegt. Die Waffen rollen auf den Gassen und rasseln auf den Plätzen, sie glänzen wie Fackeln und fahren einher wie Blitze. Und hier das Gleiche in Kapitel 3 und Vers 3. In Offenbarung 9 schauen wir uns das auch an. In Offenbarung 9 werden ganz klar schreckliche Waffen, moderne Kriegswaffen beschrieben. Und zwar in Offenbarung Kapitel 9 und in Vers 13. Es geht hier um die Kriegswaffen der Könige des Ostens. Genau um die gleichen Kriegswaffen, die hier im Buch Nahum beschrieben werden. Und da heißt es in Offenbarung 9 und Vers 13, der sechste Engel blies seine Posaune. Und ich hörte eine Stimme aus den vier Ecken des goldenen Altars vor Gott, die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, lass los die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Und es wurden losgelassen, die vier Engel, die bereit waren für die Stunde und den Tag und den Monat und das Jahr zu töten, den dritten Teil der Menschen. Und die Zahl des reitenden Heeres war 20.000 mal 10.000 oder 200 Millionen. Ich hörte ihre Zahl. Und so sah ich in dieser Erscheinung die Rosse und die darauf saßen. Sie hatten feuerrote und blaue und schwefelgelbe Panzer. Und die Häupter der Rosse waren wie die Häupter der Löwen. Und aus ihren Mäulern kam Feuer und Rauch und Schwefel. Es geht hier klar und deutlich um den Angriff, den Vergeltungsschlag der Könige des Ostens gegen das moderne Ninive und das moderne Assyrien. Lesen wir weiter in Vers 4. Das alles um der großen Hurerei willen, der schönen Hure, die mit Zauberei umgeht, die mit ihrer Hurerei die Völker, mit ihrer Zauberei Land und Leute an sich gebracht hat. Wer ist mit dieser Hure gemeint? Denken wir daran. Denken wir daran, dass die Bibel im Buch der Offenbarung ein babylonisches System beschreibt. Ein babylonisches System, das wirtschaftlicher und militärischer, aber auch religiöser Natur ist. Und natürlich ist Ninive, das moderne assyrische Reich, in Kollaboration mit dieser modernen Hure, könnte man sagen. Man kann auch an das Tier denken, das zusammen mit dem falschen Propheten, einer religiösen Persönlichkeit, kollaborieren wird. Schauen wir uns einmal jetzt diese Hure an, wie sie hier im Buch Nahum beschrieben wird, wie sie aber auch zum Beispiel im Buch der Offenbarung beschrieben wird. Und Deutschland wird der Führer des babylonischen Systems sein. In Offenbarung Kapitel 14 und Vers 8, da lesen wir von dieser modernen Hure, einer religiösen Macht, ganz eindeutig. Offenbarung 14 und Vers 8. Ein zweiter Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen, Babylon die Große, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Kapitel 17, Offenbarung 17 und Vers 1. Es kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten. Es geht hier um den Zorn Gottes. Die redete mit mir, der redete mit mir und sprach, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit denen die Könige oder mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben. Und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Wein, religiöse Doktrin. Hurerei, ein Abfall von Gott. Vers 18, Offenbarung 17 und Vers 18. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. Diese Hure ist auf einer Stadt platziert, die, wie die Bibel auch sagt, hier in Offenbarung 17 auf sieben Hügeln erbaut ist. Lesen wir weiter in Offenbarung 18 und Vers 3. Denn von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken und die Könige auf Erden haben mit ihr Hurerei getrieben. Und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Offenbarung 18 und Vers 23, jetzt hatten wir von der Hurerei gelesen, aber Nahum sprach ja auch von der Zauberei. Und so lesen wir in Offenbarung 18 und in Vers 23. Das Licht der Lampe soll nicht mehr in dir leuchten, und die Stimme des Bräutigams und der Braut soll nicht mehr in dir gehört werden, denn deine Kaufleute waren Fürsten und auf Erden, und durch deine Zauberei sind verführt worden alle Völker. Eine falsche religiöse Macht, die falsche Doktrinen lehrt, an die sich die Menschen halten, und die auch mit Zauberei umgeht. Wir wissen das aus vielen, vielen Fällen, dass zum Beispiel Päpste ganz klar und deutlich Zauberei betrieben haben. Wenn Sie das nicht glauben wollen, wenn Sie davon noch nie etwas gehört haben, wir haben eine kostenlose Broschüre, die 10 europäischen Wiederauferstehungen des ehemaligen Römischen Reiches. Und in dieser Broschüre sprechen wir auch über den falschen Propheten und die Vorfahren, könnte man sagen, die Vorläufer des falschen Propheten. Sie sollten diese Broschüre unbedingt lesen, denn was wir hier heute lesen, im Buch Nahum, wird hier auch in dieser Broschüre deutlich dargelegt. Aber schauen wir uns eine weitere Stelle in Jesaja an, Kapitel 47. Jesaja 47. Und lesen wir Vers 9. Dies beides wird plötzlich über dich kommen. Es geht hier um das moderne Babylon. Auf einen Tag, dass du Witwe und ohne Kinder bist. Ja, es wird in vollem Maße über dich kommen, trotz der Menge deiner Zaubereien und trotz der großen Macht deiner Beschwörungen. Und dann auch in Vers 12 in Jesaja Kapitel 47. So tritt nun auf mit deinen Beschwörungen und der Menge deiner Zaubereien, um die du dich von deiner Jugend auf bemüht hast, ob du dir helfen und es abwenden kannst. Es geht hier um das moderne Babylon. Das gesamte Kapitel hier von Jesaja 47 spricht von der Zerstörung des modernen Babylon, genauso wie das Buch Nahum davon spricht. Der Kommentar von Gill sagt, Ninive, das alte Ninive, war ein Typus für die Hure Roms. Die hatten das auch verstanden. Es geht hier letztendlich um endzeitliche Prophezeiungen. Der Sonsino-Kommentar schreibt, die Assyrer verführten ihre Opfer, als ob sie unter einem dämonischen Einfluss wären. Das Tier wird auch der Ratgeber Belials genannt. Und auch da wurden wir bereits davon informiert, dass dies bedeutet, jemand, der unter satanischem Einfluss steht. Kehren wir zurück nun zu Nahum, Kapitel 3 und Vers 5. Siehe, ich will an dich, spricht der Herr Zebaoth, an den König von Assyrien, an Ninive. Ich hebe den Saum deines Gewandes über dein Angesicht und zeige den Völkern deine Blöße, und den Königreichen deine Schande. Wenn man von dem Aufdecken der Blöße liest in der Bibel, hat das viel damit zu tun, dass jetzt die wahre Natur, das wahre Ich der Macht, deren Blöße aufgedeckt wird, deutlich wird. Und es geht immer um schandhafte Situationen. In Jesaja, Kapitel 47 und angefangen in Vers 1, wo es heißt, herunter, setze dich in den Staub, Jungfrau, du Tochter Babel. Setze dich auf die Erde, du Tochter der Chaldea, da ist kein Thron mehr. Man wird dich nicht mehr nennen, Zarte und Verwöhnte. Nimm die Mühle und mahle Mehl, decke auf deinen Schleier, hebe die Schleppe, entblöße den Schenkel, warte durch Ströme, dass deine Blöße aufgedeckt werde und deine Schande gesehen werde. Ich will mich rächen, unerbittlich, sagt Gott hier. Schauen Sie die Zerstörung von dem modernen Babylon wird hier beschrieben, aber in Nahum geht es hauptsächlich auch um die Zerstörung der Hauptstadt des modernen assyrischen Reiches. Kapitel 3 und Vers 8 im Buch Nahum. Meinst du, du seist besser als die Stadt Noamon, die da lag am Nil und vom Wasser umgeben war, deren Mauern und Bollwerk Wasserfluten waren? Noamon, eine Beschreibung von Theben, die am Nil gelegen war. Der Name bedeutet so viel wie Stadt des Gottes Amon. Aber die Assyrer zerstörten es, im Jahre 663 vor Christus. Es galt als uneinnehmbar damals, als die hunderttorige Stadt, wie auch Ninive als uneinnehmbar war. Die Nineviten haben es zerstört, dieses Theben. Jetzt würden sie selbst zerstört werden. Gott sagt, ja, meinst du, du bist besser als die? Ich gehe nicht an dich. Es heißt in Vers 9, Kusch und Ägypten waren ihre unermessliche Macht, Put und Libyen waren deine Hilfe. Kusch, Äthiopien, dann Ägypten, dann wird Put erwähnt, Libyen, und dann wird noch einmal Libyen erwähnt. Mit anderen Worten geht es hier um verschiedene einflussreiche Gebiete innerhalb von den Gegenden von Libyen. Und die waren damals die Helfer von Noamon. Interessant ist, dass diese genaue Konstellation, genau dieselbe Konstellation, im Buch Daniel erwähnt wird. Und wie die Assyrer, die damaligen Assyrer damals, alle die Helfer überwunden haben, wird es wiederum geschehen. Genau die gleichen Länder werden hier angesprochen. Daniel Kapitel 11, die Verse 42 und 43. Er, das Tier, der König des Nordens, dieser König Jareb, der König von Assyrien, der Ratgeber Belials, alle diese Titel, alle diese Namen, er wird seine Hand ausstrecken nach den Ländern in Ägypten, wird ihm nicht entrinnen, sondern er wird Herr werden über die goldenen und silbernen Schätze und über alle Kostbarkeiten Ägyptens. Libyer und Kuschiter oder Äthiopier werden ihm folgen müssen. Genau die gleichen Länder, die ja auch im Buch Nahum erwähnt werden. Fahren wir fort. In Kapitel 3 und Vers 10. Dennoch wurde sie vertrieben und musste gefangen wegziehen. Und ihre Kinder sind auf allen Gassen zerschmettert worden. Und um ihre Edlen warf man das Los. Die wurden also in die Sklaverei verkauft. Und alle ihre Gewaltigen wurden in Ketten und Fesseln gelegt. Das wird genau wieder auch geschehen in der Zukunft. Aber diesmal wird es um Ninive gehen. Vers 11. Auch du musst trunken werden und von Sinnen kommen. Auch du musst Zuflucht suchen vor dem Feinde, aber du wirst diese Zuflucht nicht finden. Du musst trunken werden, heißt es hier, und von Sinnen kommen. Es geht hier darum, dass man betrunken wird, aber diesmal von dem Kelch des Zornes Gottes. Und es gibt viele Stellen, wo diese Redewendung gebraucht wird. In Jesaja Kapitel 51. Jesaja 51 lesen wir angefangen in Vers 17. Jesaja 51 und Vers 17. Ich lese die Verse 17 bis 20. Werde wach, steh auf, Jerusalem, die du getrunken hast von der Hand des Herrn, den Kelch seines Grimmes. Wir wissen ja, dass sie zunächst einmal auch in die Gefangenschaft geführt werden. Durch diesen Nuklearangriff seitens des Europäischen Reiches zerstört werden, die modernen Nachfahren des Hauses Israel und Juda. Den Taumelkelch hast du ausgetrunken, den Becher geleert. Und es war niemand, der sie leitete, von allen Kindern, die sie geboren hat. Niemand, der sie bei der Hand nahm, von allen Kindern, die sie aufgezogen hat. Dies beides ist dir begegnet. Wer trägt Leid um dich? Verwüstung und Schaden, Hunger und Schwert. Wer tröstet dich? Vers 20. Deine Kinder lagen verschmachtet auf allen Gassen wie ein Hirsch im Netz. getroffen vom Zorn des Herrn und vom Schelten deines Gottes. Wir lesen auch diese Redewendung in Offenbarung, Kapitel 16 und in Vers 19. Und aus der großen Stadt wurden drei Teile, und die Städte der Völker stürzten ein. Und Babylon, der Großen, wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns. Es geht hier um die Zeitspanne, kurz vor der Wiederkunft Christi. Und eine weitere Stelle noch in Psalm 75. In Psalm 75, wo ganz allgemein diese Redewendung gebraucht wird, wenn Gott eingreift, sich an den Völkern rächen wird, die sich nicht um Gott kümmern, die sich nicht um Gott scheren, die Gott in den Rücken kehren und die dann klagen, wenn ihnen Unglück widerfährt. Psalm 75 und Vers 9. Denn der Herr hat einen Becher in der Hand, mit starkem Wein voll eingeschenkt. Er schenkt daraus ein und die Frevler auf Erden müssen alle trinken und auch noch die Hefe schlürfen. Seien Sie nicht einer von diesen Frevlern. Und wo es heißt, in Vers 11, du musst Zuflucht suchen vor dem Feinde. Das schreibt die Schlachterbibel, oder vielmehr die Hoffnung für alle, schreibt hier weitaus besser, vergeblich werden sie Schutz suchen vor dem Feinde. Das ist hiermit gemeint. Lesen wir weiter in Vers 12. Alle deine festen Städte sind wie Feigenbäume mit reifen Feigen. Wenn man sie schüttelt, so fallen sie denn oder dem in den Mund, der sie essen will. Vers 13. Siehe, deine Krieger, sie sind Weiber in deiner Mitte. Die Tore deines Landes stehen deinen Feinden offen, denn Feuer hat deine Riegel verzehrt. Schöpfe dir Wasser, denn du wirst belagert. Verstärke deine Bollwerke, knete den Ton, tritt in Lehm und mache harte Ziegel. Vers 15. Aber das Feuer wird dich fressen und das Schwert töten. Es wird dich fressen, wie Larven fressen. Magst du auch zahlreich sein wie Larven, magst du auch zahlreich sein wie Heuschrecken. Auch hier wiederum eine Bezugnahme auf das, was wir im Buch Joel bereits gelesen hatten. Ich kehre nochmal kurz darauf zurück und dahin. In Joel Kapitel 1 und Vers 4 wird nämlich hier wiederum die assyrische Armee beschrieben. Da heißt es, was die Raupen übrig ließen, das fraßen die Heuschrecken. Und was die Heuschrecken übrig ließen, das fraßen die Larven. Und was die Larven übrig ließen, das fraß das Geschmeiß. Und auch in Kapitel 2 im Buch Joel und Vers 25. Und ich will euch die Jahre erstatten, deren Ertrag die Heuschrecken, Larven, Geschmeiß und Raupen gefressen haben. Mein großes Heer, das ich unter euch schickte. Damals war es der Angriff der Assyrer gegen das Haus Israel und das Haus Juda. Hier werden die Assyrer wiederum mit diesen Heuschrecken verglichen, mit diesen Larven, dem Geschmeiß und so weiter und so fort. Aber diesmal wird das ihnen nichts bringen. Diesmal werden sie nicht mehr siegreiche Heuschrecken und Larven sein. Wo es hier heißt, in Vers 15, aber das Feuer wird dich fressen und das Schwert töten, es wird dich fressen wie Larven fressen. Da bezieht sich das jetzt auf die Meder. Die Meder und die das Land, oder vielmehr die Meder und die anderen, die den Medern beistehen, also diese Kollaboration, die werden das Land wie Larven oder Heuschrecken fressen. Die Assyrer selbst wurden mit Heuschrecken verglichen, jetzt werden sie von anderen Heuschrecken gefressen, sozusagen. Vers 16. Du hast mehr Händler, als Sterne am Himmel sind. Die Larven sind geschlüpft, fliegen davon. Es geht hier um das Handelszentrum. Im Buch Ezekiel, Kapitel 27, das können Sie sich nachher durchlesen, die Verse 23 bis 24, wird von dem Handelszentrum, dem modernen prophetischen Handelszentrum Tyros beschrieben und berichtet. Und das ist natürlich Teil des babylonischen Systems. Und Assyrien wird da auch erwähnt, die dann natürlich Handel treiben. Und heute ist Deutschland bereits schon die mächtigste Handelsmacht in Europa. Ja, du hast mehr Händler als Sterne am Himmel sind, heißt es hier, aber das wird alles nichts nützen. Vers 17, deine Wachleute oder deine Würdenträger, wie die Hoffnung für alle sagt, die sind wie Heuschrecken und deine Werber wie die Larven, die sich an die Zäune lagen in den kalten Tagen. Wenn aber die Sonne aufgeht, dann heben sie sich davon dass man nicht weiß, wo sie bleiben. Werber, Söldner oder auch Schreiber, hohe Beamte werden hier besprochen. Es wird keinen Unterschied machen. Interessant ist allerdings, wo es hier heißt, deine Wachleute oder Würdenträger, wie es die Hoffnung für alle bringt. Das Wort im Hebräischen heißt eure oder deine Gekrönten, also diejenigen, die Kronen tragen. Das ist sehr interessant, denn in Offenbarung Kapitel 9 wiederum findet sich hier ein Hinweis auf die Identität dieser assyrischen Armee. Offenbarung 9 und in Vers 7. Und die Heuschrecken sahen aus wie Rosse, die zum Krieg gerüstet sind, und auf ihren Köpfen war etwas wie goldene Kronen. Und ihr Antlitz glich der Menschen Antlitz. Wiederum, diese Verbindung, diese Assoziation wird hier hergestellt zwischen dem Buch Nahum und dem Buch Offenbarung. Vers 18 in Kapitel 3 vom Buch Nahum. Vers 18. Deine Hirten schlafen, o König von Assur, deine Mächtigen schlummern. Dein Volk ist auf den Bergen zerstreut und niemand sammelt sie. Deine Hirten schlafen. Es geht hier um die religiösen Führer. Die religiösen Führer von Nineveh, dem modernen Nineveh, von dem modernen Assyrien, die schlafen alle. Diejenigen, die vielleicht noch etwas Verstand hatten, Verständnis hatten, die vielleicht verstanden haben, um was es bei dieser Hure Babylons geht, die schlafen. Einige sagen ja, die sind tot, aber es könnte auch sein, die sind also geistlich gesehen am Schlafen. Die warnen nicht mehr das Volk, wie sie es hätten tun sollen. Und natürlich die Mächtigen, die hier erwähnt werden, deine Mächtigen schlummern, auch hier wiederum, es geht um die militärischen und politischen Führer, die schlummern auch, die schlummern auch, die schlafen auch. Die verstehen auch nicht, was eigentlich vor sich geht. Wiegen sich in falscher Sicherheit, durch ihren Stolz motiviert. Vers 19. Niemand lindert deinen Schaden und deine Wunde ist unheilbar. Die Wunde, die nicht heilbar ist, wird auch in Jeremia Kapitel 30 beschrieben. Da geht es um das babylonische System. Wiederum natürlich nennen wir einen Teil dieses babylonischen Systems. Jeremia Kapitel 30 und Vers 12. Denn so spricht der Herr, dein Schaden ist verzweifelt böse und deine Wunden sind unheilbar. Es wird keine Rettung geben. Der Untergang kommt. Der Untergang ist prophezeit. Die Vernichtung ist prophezeit. Es heißt hier weiter, alle, die von dir das hören, die klatschen über dich in die Hände. Denn über wen ist nicht deine Bosheit ohne Unterlass ergangen? Deine Bosheit, hier die Bosheit des Königs von Assyrien, des Tieres. Es wird ja hier klar und deutlich von dem König von Assyrien auch gesprochen. Wenn es heißt, die klatschen in die Hände, was ist damit gemeint? Im Psalm 47 wird diese Redewendung ebenfalls gebraucht. Psalm 47, angefangen in Vers 1. Ein Psalm der Korachiter vorzusingen, schlagt vor in die Hände alle Völker und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall, denn der Herr, der Allerhöchste, ist zu fürchten, ein großer König über die ganze Erde, und heißt es in Vers 4, und er zwingt die Völker unter uns und die Völkerschaften unter unsere Füße. Es ist ein Jauchzen der Freude, dass die Gewalt, die Bosheit, die Ungerechtigkeit, alles das Schlimme, das Schlechte, das Böse, sein Ende nehmen wird, wenn Gott eingreift. In Jesaja Kapitel 14 wird jetzt der König von Babel angesprochen. Auch wiederum geht es klar und deutlich um das Tier. Jesaja Kapitel 14, angefangen in Vers 3. Und zu der Zeit, wenn dir der Herr Ruhe geben wird von deinem Jammer, jetzt wird hier zunächst einmal Jakob angesprochen, und Leid und von dem harten Dienst, in dem du gewesen bist, wirst du dies Lied anheben gegen den König von Babel und sagen, Vers 4 weiter, wie ist es mit dem Treiber sogar aus? Und das Toben hat ein Ende. Vers 5, der Herr hat den Stock der Gottlosen zerbrochen, die Rute der Herrscher. Der schlug die Völker im Grimm ohne Aufhören und herrschte mit Wüten über die Nationen, verfolgte ohne Erbarmen. Nun hat Ruhe und Frieden alle Welt und jubelt fröhlich. Und auch die Zypressen freuen sich über dich und die Zedern auf dem Libanon und sagen, seit du da liegst, kommt niemand mehr herauf, der uns abhaut. Das Ende des Königs von Babel, des Tiers, und die Menschen werden mit Erleichterung alles dieses sich anschauen und sagen, jetzt hat Gott eingegriffen. Jetzt endlich hat dieses grausame Spiel ein Ende. Aber auch an die Meder wird es gehen. Wie damals Gott den König von Assyrien benutzt hat, im Alten Testament, wie er ihn in der Zukunft benutzen wird, um das Haus Israel und Juda zu bestrafen. Aber sagt ja, aber der meint es ja auch nicht so, an den gehe ich auch. So wird auch das Volk der Meder und der Russen und der Chinesen und alle diejenigen, die teilhaben werden an diesem Aufstand, diesem Aufruhr, dieser Kollaboration, auch die werden ihre Bestrafung erleiden. Wir lesen darüber in Offenbarung Kapitel 16. Denn keiner sucht ja wirklich Gott, das ist der Punkt hier. Keiner will wirklich dem wahren Gott der Bibel dienen. Keiner will wirklich dem wahren Gott der Bibel gehorchen. Von diesen falschen Praktiken lassen. In Offenbarung 16 und Vers 12. Und der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Strom Euphrat und sein Wasser trocknete aus, damit der Weg bereitet würde. Es heißt hier, den Königen vom Aufgang der Sonne oder andere Übersetzungen hier haben den Königen des Ostens. Das heißt, und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Es sind Geister von Dämonen. Die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, inklusive den Königen des Ostens, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Darum geht es hier. Die Versammlung findet in Armageddon statt, dem Tal Megiddo, aber dann werden sie alle zusammen sich auf Jerusalem zu bewegen, um dort gegen Christus zu kämpfen, den wahren Christus. Meinen vielleicht, dass er der Antichrist, der gekommen sei, oder irgendjemand aus dem Weltall, ein Alien sozusagen, ein Außerirdischer. Was immer die Motivation sein wird, sie werden alle verführt sein. Alle werden sie verführt sein durch Satan und seine Dämonen. Und so lesen wir im Buch Sacharja über diesen Endkampf, wenn man das so nennen will, denn natürlich gegen Christus zu kämpfen, ist ja der totale Wahnsinn. Und so lesen wir auch in Sacharja Kapitel 12 und Vers 9. Und zu der Zeit werde ich darauf bedacht sein, alle Völker zu vertilgen, die gegen Jerusalem gezogen sind. In Sacharja 14, Vers 2. Denn ich werde alle Völker sammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert, die Frauen geschändet werden und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden, aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Das wird vorher bereits schon der Fall sein, aber dann kommt Christus zurück. Was wird geschehen? Lesen wir Vers 3, und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Völker, wie er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht. Wie pflegt Gott zu kämpfen am Tage der Schlacht? Nun, Vers 12. Und dies wird die Plage sein, mit der der Herr alle Völker plagen wird, die gegen Jerusalem in den Kampf gezogen sind. Ihr Fleisch lässt er verwesen, während sie nur auf ihren Füßen stehen. Und ihre Augen werden in ihren Höhlen verwesen, und ihre Zungen werden in ihrem Mund verwesen. Vers 15. Und so wie jene Plage, wird auch eine Plage kommen über Rosse, Maultiere, Kamele, Esel und alles Vieh, das in diesen Heerlagern ist. Einige haben diese Beschreibung verglichen mit Atomwaffen, Nuklearwaffen. Es könnte durchaus sein, dass das hier mit einer Rolle spielen wird. Gott wird dieser Armee, diesen Menschen, die jetzt gegen Jerusalem ziehen, ein schnelles Ende bereiten. Aber schauen Sie, wir haben auch gute Nachricht. Nach all diesen schrecklichen Dingen, die geschehen müssen, die natürlich auch deshalb geschehen müssen, weil sie Voraussetzungen sind für das Kommen Jesu Christi. Christus könnte nicht zurückkommen, wenn das nicht vorher alles bereits, was prophezeit ist, geschehen sein würde. Aber wir lesen etwas in Jesaja Kapitel 19 über die Zukunft von Assyrien. Die Zukunft von den Deutschen. Und das ist etwas, was mir natürlich immer sehr gut gefallen hat, dass man trotz alledem, was man lesen muss, über die schlimmen Taten, die nun einmal von den Deutschen ausgeführt worden sind im Dritten Reich und die wieder ausgeführt werden. Aber eine Änderung wird stattfinden, eine Bekehrung der Deutschen wird stattfinden, wie sie vorübergehend, zumindest vom physischen her, damals unter Jona geschehen war. Sie hat also lange nicht angehalten, aber diesmal wird es anders sein. Diesmal wird es eine lang anhaltende und ich hoffe ewige Bekehrung sein, die dann dazu führen wird, dass auch die Deutschen im Reich Gottes sein werden, diejenigen, die sich bekehren, die letztendlich erkennen, wie falsch sie gedacht und gehandelt haben. In Jesaja 19, Vers 23. Zu der Zeit wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien. Und die Assyrer, dass die Assyrer nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen. Und die Ägypter samt den Assyrern werden dem Herrn dienen. Sie werden dem Herrn dienen, dem wahren Gott. Und zu der Zeit wird Israel der Dritte sein mit Ägypten und Assyrien. Eine totale Freundschaft, eine Harmonie wird dann existieren. Ein Segen mitten auf Erden. Denn der Herr Zebaoth wird sie segnen und sprechen, gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk. Und du, Assur, meiner Hände Werk. Und du, Israel, mein Erbe. Dann wird das geschehen im Millennium und im großen weißen Throngericht. Eine Zeit, auf die wir uns freuen können. Gleichzeitig müssen wir daran denken, dass schreckliche Dinge geschehen werden. Ob es jetzt die Russen sind, die Meder sind, die Könige des Ostens sind, die Berlin angreifen und zerstören werden, das wissen wir nicht hundertprozentig. Es wird die Hauptstadt des Assyrischen Reiches sein, die Hauptstadt des modernen Deutschlands. Zurzeit ist es Berlin. Es könnte sich vielleicht noch um eine andere Stadt handeln. Was immer die Stadt sein wird, sie wird zerstört werden. Das Assyrische Reich wird zerstört werden. Das babylonische System wird zerstört werden. Aber trauern wir dem dann keine Tränen nach, denn es ist ein schreckliches, ein bösartiges, ein gottfeindliches System, das zerstört werden muss, ein von Satan beherrschtes System. Und Gott wird es zerstören zum Segen der Menschen. Und dann wird er das Reich Gottes hier auf Erden errichten, eine gerechte Herrschaft. Und deswegen sollen wir ja alle beten, und tun wir dies. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Es ist noch nicht da, aber hoffentlich kommt es bald. Beten wir darum und denken wir, dass es kommen muss, um diesem Wahnsinn hier auf Erden ein Ende zu bereiten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.